Deutschlandfunk, Andruck.
Gesetzgebung in der Pandemie, Parlaments- und Regierungsarbeit in der Pandemie. Das war eine Feuerprobe für jedes demokratische Land, für jedes politische System, das sich eine Verfassung gegeben hat. Deutschland habe diese Feuerprobe bestanden, meint der ehemalige Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio in seinem Buch Corona-Bilanz – Lehrstunde der Demokratie. Mein Kollege Christian Raphansel hat mit Udo Di Fabio über dessen Thesen gesprochen.
Der erste Satz gleich in Ihrem Buch, der lautet, dieses Buch ist keine Abrechnung mit der Corona-Politik, es ist keine Lektüre für Wutbürger. Macht's Ihnen als Verfassungsrechter denn gar keine Sorgen, wie rasch und wie einfach Freiheiten beschränkt worden sind und Grundrechte?
Ich glaube, wir haben es mit einer überraschenden Herausforderung zu tun gehabt. Selbst wenn man virologische Attacken immer wieder in Rechnung stellen muss. Aber es war insgesamt im weltweiten Format einer Pandemie und in den Auswirkungen ein überraschendes Ereignis. Und unsere Gesellschaften, die westlichen Gesellschaften, aber im Grunde genommen die ganze Welt, sie sind kalt erwischt worden. Und da haben sich Muster der Reaktion herausgebildet, um das Infektionsgeschehen zu verlangsamen oder zu unterbrechen, die für uns neu waren. Der flächendeckende Lockdown, wie das China uns vorgemacht hat, dass so etwas bei uns Platz greift und so lange Monate hindurch, wenn auch in unterschiedlichem Maße, durchgehalten wird, das ist sehr überraschend gewesen. Aber ich komme zu dem Befund, dass das unsere Verfassungsordnung nicht aus den Angeln gehoben hat, sondern dass insgesamt sich sogar die Modelle liberaler Demokratie bewährt haben.
Das heißt, wie stehen Sie zu der Kritik, die Parlamente seien entmachtet worden oder hätten sich vielleicht sogar selber entmachtet?
Ich teile diese Kritik nicht. Ich weiß, dass auch von mir sehr anerkannte Juristen diese Kritik formulieren, aber ich gehöre nicht dazu. Denn wir müssen sehen, der Deutsche Bundestag hat 5-mal das Bundesinfektionsschutzgesetz im Verlauf der Pandemie verändert. Er hat gesetzliche Ermächtigungsgrundlagen für den Lockdown präzisiert und konkretisiert. Es hat Regierungserklärungen der Kanzlerin gegeben. Es hat sogar eine Entschuldigung der Kanzlerin gegeben für die sogenannten Osterbeschlüsse 2021. Es hat eine ganze Reihe von parlamentarischen Anfragen gegeben. Der Bundestag war dabei. Dass in einer solchen Stunde der Krise auch die Stunde der Exekutive geschlagen hat, das ist geradezu ein geflügeltes Wort im Kreise von Verfassungs- und Verwaltungsrechtlern. Weil ja man situativ reagieren muss, aber immer auf einer gesetzlichen Grundlage. Und wenn die nicht ausreicht, musste sie angepasst werden. Also von einer Entmachtung der Parlamente kann man nicht sprechen, aber man muss die Kritik ein Stück weit verstehen, die Exekutive war lange auf der Bühne des Politischen fast allein zu Hause. Die Parlamente hatten doch nur eine, sagen wir mal, eine sekundäre Rolle dabei.
Jetzt haben Sie schon diese verschiedenen Ebenen angesprochen, Bundesebene, dann gab es die Länderebene, es gab auch noch die Kommunen und teilweise war die Irritation groß, dass an den verschiedenen Orten teils völlig unterschiedliche Regeln gegolten haben. Wenn Sie sagen, die Demokratie hat sich bewährt, hat sich auch der Föderalismus bewährt oder war das eher ein Zeichen dafür, dass das nicht besonders gut läuft?
Ja, es ist immer einfach, am Föderalismus Kritik zu üben, weil er halt so vielfältig ist und weil er zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. Zentralstaaten wie Frankreich haben in dem einen oder anderen Fall in der Krise besser reagiert, in anderen Fällen aber auch schlechter als wir. In der Summe kann ich nicht erkennen, dass ein Zentralsystem wie in Frankreich wirklich überlegen wäre. Dass in Schleswig-Holstein andere Regeln gegolten haben als in München oder im Ruhrgebiet. Das ist ja zum Teil aus der Sache heraus verständlich. In Ballungsräumen hatten wir es mit anderen Herausforderungen zu tun als in ländlich nur spärlich besiedelten Räumen. Und das ist ja auch eigentlich die Rechtfertigung für den Föderalismus, vor Ort sachnah zu entscheiden. Das ist in vielen Fällen auch geschehen. Dass Anfang 2021 das dann plötzlich anders wurde, das hat nach meiner Beobachtung auch viel mit dem beginnenden Bundestagswahlkampf zu tun. Plötzlich wollten sich Politiker, die vorher sich abgesprochen haben, wenn auch nicht immer einvernehmlich, aber die sich vorher besprochen haben, von der Sache her, plötzlich wollten sie sich profilieren. Das ist auch normal in der Demokratie. Aber da hat der Bund ja dann geradezu zentralstaatlich mit seiner Gesetzgebungskompetenz, mit der Bundesnotbremse, Weise den Verwaltungsvollzug an sich gezogen. Also auch da haben wir gesehen, der Föderalismus ist nicht so starr, wie wir manchmal denken, sondern er ist auch lernfähig.
Wenn wir nochmal auf die Entscheidungen in Deutschland gucken, dann war das ja ganz augenfällig zu beobachten, wie sich die Politik in ihren Entscheidungsprozessen verändert hat, weil plötzlich die Wissenschaft eine derartig große Rolle gespielt hat. Und das ist ja mal eine Gratwanderung. Natürlich braucht das Parlament, braucht die Regierung wissenschaftliche Beratung. Gleichzeitig darf sie sich ja auch nicht dahinter verstecken und dann einfach durchwinken, was ihr da so empfohlen wird. Was ist Ihr Eindruck, wie ist diese Gratwanderung gelungen?
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, weil wir ja auch im Hinblick auf die globale Erwärmung die Rolle der Wissenschaft sehr politisch fokussiert diskutieren. Also die Frage, hört nicht nur auf die Wissenschaft, sondern folgt ihr womöglich politisch? Das ist ja eine der umstrittenen Forderungen. Muss die Politik nicht immer komplexe Abwägungs- und Gestaltungsentscheidungen treffen und muss sich dabei von der Wissenschaft zwar beraten lassen, aber dann nicht im Sinne einer 1:1 Umsetzung. Das ist eine spannende Frage und das wurde auch bei der Corona-Pandemie deutlich, wenn manche den Eindruck hatten, da ist die Kanzlerin, die sowieso in einer Kanzlerdemokratie trotz Föderalität eine gewisse zentrale Position innehat und dann hat sie ihren Chefberater Drosten von der Charité neben sich und die beiden, die machen das jetzt. Und andere Wissenschaftler, auch mit abweichenden Einschätzungen womöglich, kommen dann nicht zu Wort. Das hat auch manche Wissenschaftskritik, auch im populistischen Raum bei Querdenkern, wieder wachsen lassen. Ich glaube, dahinter schlummert ein zentrales Problem unserer modernen Zivilisation. Wir sind epistemische Gesellschaften, das heißt, wir brauchen die wissenschaftliche Basis, um rational entscheiden zu können. Aber jeder, der in der Wissenschaft arbeitet, weiß, wie unvollständig unser Wissen ist, wie umstritten mitunter die Einschätzungen sind. Aber dennoch, dafür haben wir ja ein Institut geschaffen, wie das Robert-Koch-Institut, eine wissenschaftliche Bundesoberbehörde, die das Wissen zumindest sammelt.
Ja, aber trotzdem dürfen die ja nicht die politischen Entscheidungen treffen. Die Entscheidung wird dann ja in der Demokratie von einer von der Mehrheit bestimmten Regierung oder einem Parlament bestimmt. Kann das dann am Ende dazu führen, dass die Mehrheit eine Entscheidung trifft, die zwar sachlich falsch ist, aber dann im Sinne der Demokratie eben doch richtig?
Also wenn wir Demokratie ernst nehmen, dann muss man auch hinnehmen, dass die Politik eine Entscheidung trifft, die bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Kopfschütteln auslöst. Es kann nicht sein, dass die Politik 1:1 das nur nachvollzieht, was wissenschaftliche Beratungsgremien vorgeben. Das ist das eine. Es gibt keine Determination des Politischen durch wissenschaftliche Erkenntnis. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wäre eine Demokratie keine rationale Demokratie mehr, wenn sie dem wissenschaftlichen Rat nicht insofern Gehör schenken würde, dass sie es berücksichtigt bei ihrer Entscheidung, worum es geht und die klügsten Lösungswege sucht.
Udo Di Fabio, Corona-Bilanz, Lehrstunde der Demokratie. Bei CH Beck erschienen, 218 Seiten, 24,95 €. Das Interview führte Christian Rabhansel.